Hier ist Radio 99%. Wir grüßen euch. Wir sind dabei. In Frankfurt geschehen ja heute verschiedene Ereignisse. Wir haben schon ein bisschen uns mit Kollegen unterhalten, die unterwegs sind. Wir haben versucht, euch ein bisschen Überblick zu kriegen, beziehungsweise euch ein bisschen Eindruck zu vermitteln, was tatsächlich Sache ist, was wie wo abgeht. Wir werden jetzt uns nochmal aufschalten auf Radio X. Radio X macht ja auch eine wöchentliche Sendung zum Thema Occupy. Und die Kollegen sind da auch relativ konsequent dabei, da immer auch ein Programm zu liefern mit aktuellen Infos, beziehungsweise mit Infos rund um Occupy Frankfurt. Wir werden also jetzt ein kleines Päuschen machen, also bis 2 Uhr haben wir hier noch Sendungen, die wir von Radio X übernehmen, und danach werden wir uns auch wieder melden, beziehungsweise werden wir auch neu am Start sein. Wir grüßen euch und sehen euch nachher, also ab 2 Uhr wieder. Bis dann.
Munkelt ja auch so hinter vorgehaltener Hand insgesamt, auch die Polizei hat das schon gesagt, das habe ich selbst gehört, dass die Blockade, die angedachte Blockade von Frankfurt erfolgreich gelaufen ist, denn die Polizei hat alles blockiert.
Ja, auf jeden Fall. Also wir wollten friedlich blockieren, die Stadt blockiert sich selber, wir helfen da ein bisschen noch mit natürlich. Und klar, bis Sonntag ist hier Ausnahmezustand und das sehen alle.
Das Camp wurde ja eigentlich verlängert und wurde dann vereinsweiliger Verfügung, die dann, glaube ich, 14 Seiten lang war der Text, wieder abgelehnt, beziehungsweise es wurde jetzt ein Camp der Polizei errichtet, ja, innerhalb des Occupy-Camps, mit dem Versprechen, am Sonntagabend würde es wieder den Aktivisten von Occupy wieder zur Verfügung stehen. Glaubst du daran?
Ich weiß es wirklich nicht. Unsere eigentliche Verfügung lief bis zum 23. am Mitternacht. Das heißt, wir hätten eigentlich noch 3 Tage, in denen wir zurück ins Camp dürfen. Das Ordnungsamt und die Stadtpolizei waren immer sehr kooperativ und sehr freundlich uns gegenüber gesinnt. Und wir können nur hoffen, dass sie sich da auch ja an gültiges Recht halten. Wir haben diese Erlaubnis. Und ich hoffe auch einfach, dass sie sich da von jemand anderem was sagen lassen. Man hat gesehen, auch während der Räumung, dass wir komplett friedlich sind. Man hat gesehen, dass wir da Politik betreiben, und man hat auch gesehen, dass der Rückenhalt, es waren über 300 Leute da im Camp, die sich da haben wegtragen lassen. Ne? Und ja, wir wollen den Raum auf jeden Fall wieder nutzen.
Es gab in den Medien eine ganze Masse spannende Bilder, will ich mal so sagen. Die Sache mit dem Planschbecken und ja, der Farbe hat wohl wunderbar funktioniert. Es wurden aber die Leute festgenommen, die mit Weißbinderfarbe sozusagen ein bisschen gespritzt haben. Mhm. Sind die alle wieder freigekommen oder was ist denen passiert?
Die sind alle wieder freigekommen. Das waren 13 Bewohnerinnen. Die sind nach mehreren Stunden wieder freigekommen, wurden erkennungsdienstlich behandelt, der ganze Schnabernack, und haben wohl auch eine Anzeige, und jetzt ist es nicht ganz klar, aber so wie ich es gehört habe, wegen Landesfriedensbruch am Hals jetzt. Also die schmeißen da gerade ziemlich hart um sich rum.
Also man hat wirklich den Eindruck, man sitzt hier sozusagen in einem ja, Terroristennest sozusagen, ja, oder ähnliche Zustände, die hier heraufbeschwört werden. Man kann trotzdem allen Menschen nur raten, Frankfurt zu besuchen. Die Menschen hier sind gastfreundlich. Das Bild, das momentan nach draußen geschaltet wird, stimmt einfach nicht. Hm. Und tja, ich kann nur sagen, hier werden Grundrechte massiv verletzt. Und ich denke auch, dass das ganze Spiel, also nach den Geschehnissen, also nach dem Samstagmorgen, sicherlich vor den Gerichten noch ein größeres Nachspiel haben wird. Auch wenn das Bundesverfassungsgericht sich erstmal auf die Seite der Verweigerer sozusagen geschlagen hat. Denn hier wurden massive Grundrechte missbraucht.
Ja. Jetzt.
Ja, ich würde sagen, wir reden noch ein bisschen weiter natürlich über die Geschehnisse. Wir werden auch vielleicht noch einen Artikel aus der Zeitung vorlesen, um mal auch sozusagen ein neutrales Bild der Presse wiederzugeben. Aber zunächst erst ein bisschen Musik, die sich natürlich auch immer ein bisschen mit dem auseinandersetzt, was draußen passiert. Und ich finde das Allerschrecklichste, das muss ich dazu sagen, dass ja Musik verboten wurde in der Innenstadt. Konstantin Wecker, einer der Künstler, die sich angesagt hatten, wurde gestern gezwungen, im Megafon zu singen. Und so weiter. Wir werden gleich noch ein bisschen mehr darüber hören, aber erstmal recht passende Musik für euch hier, The Clash. Police and Thieves in the Streets, ja, das stimmt auf alle Fälle. In Frankfurt ist die gesamte Polizei aus Deutschland angerückt. Den Eindruck hat man zumindest hier als Bürger. Ihr seid hier bei einer weiteren Sondersendung zu Occupy Frankfurt heute am Freitag, den 18. Mai, der 217. Tag der Besetzung. Und mit mir im Studio hier live der Sascha vom Occupy Camp. Eben haben wir uns noch unterhalten über Konstantin Wecker, der ja einer der Künstler war, einer der prominentesten Künstler war, der gestern auftreten wollte an der Alten Oper, ein schönes Set spielen wollte. Viele andere Kollegen wollten spielen, es wurde verboten. Konstantin Wecker ist trotzdem aus München angereist und ich sagte eben, er wurde gezwungen, ins Megafon zu singen. Sascha war dabei, er kann noch ein bisschen mehr Genaueres dazu sagen, zu dem, wie man mit einem Künstler in Deutschland umgeht.
Ja, ich war leider nicht live dabei. Ich habe mir das über diverse Kanäle dann auch mich informieren lassen, live. Es war so, dass Herr Wecker doch singen wollte und er hat in ein Megafon gesungen. Und daraufhin haben sich die Polizisten auf den Weg gemacht, ihm das Megafon zu entwenden. Aber so wie es aussah, wurden sie daran gehindert durch die Bevölkerung, durch die Masse an Leuten, die da waren. Aber im Nachhinein hat er auch direkt gesagt, das ist das erste Mal in seinem Leben, dass ihm das Singen verboten wurde.
Ja, ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass wir schon mal eine ähnliche Situation hatten. Ich hatte gestern ein Telefonat mit einem älteren Herrn, der auch aus Wackersdorf, Brockdorf, AKW-Bewegung kommt. Und er hat gesagt, das erinnert ihn sehr stark an die 68er Studentenproteste. Zumindest den Aufmarsch der Polizei, der hier stattfindet. Und so alt bin ich auch schon. Ja, das hat wirklich genaue Vergleiche. Das muss man sagen. Nur Joschka Fischer habe ich bis jetzt noch nicht gesehen.
Ja, der wird wahrscheinlich irgendwo in seiner Villa sitzen und sich selber verbarrikadiert haben.
Ja, wir haben in der Rundschau heute ein Interview mit Konstantin Wecker gefunden. Online ist das Interview noch länger. Wir haben uns mal entschlossen, euch mal kurz dieses Interview wiederzugeben. Die Überschrift lautet, wie weit sind wir eigentlich noch wirklich demokratisch? Der Liedermacher Konstantin Wecker über die Gefahren und Opfer der neoliberalen Ideologie. Am Montag hatten sie trotz Verbot zu ihrem Konzert eingeladen, Titel Empört euch. Wie empört sind sie jetzt und worüber? Und das ist hier ein Fehler, es war nicht Montag, sondern der Donnerstag.
Das stimmt, ja. Ja, er sagte dann, ich bin schon seit 1-2 Jahren empört, weil ich Angst habe, dass wir nach den schrecklichen Diktaturen, die wir im vergangenen Jahrhundert gehabt haben, mit dem Neoliberalismus als Nachfolger solcher Ideologien wieder Gefahr laufen, der Demokratie verlustig zu werden. Das ist etwas, das man, wenn man etwas feinfühlig ist, auch ganz deutlich spüren kann. Die Frage ist, wie weit sind wir eigentlich noch wirklich demokratisch, wenn Geld in einer Art und Weise transferiert wird, dass nur ein bestimmter Prozentsatz der Menschheit überhaupt etwas davon hat? Und dafür werden die Grundrechte und alle sozialen Errungenschaften immer mehr eingegrenzt.
Sie reden von Deutschland?
In Deutschland geht es noch, aber ich war am 1. Mai in Griechenland und ich kann die Empörung der Griechen sehr, sehr gut verstehen. Ich kann auch gut verstehen, dass sie die Leute abgewählt haben, von denen sie so lange belogen und betrogen wurden. Und es kommt noch eine weitere Gefahr hinzu. Je ärmer die Leute werden, je bedrohter sie in ihren sozialen Rechten sind, umso mehr neigen sie rassistischen, faschistischen Ideologien zu. In Griechenland sieht man das deutlich. Und ich habe auch in Deutschland das Gefühl, dass bestimmte Formen von Rassismus plötzlich wieder gang und gäbe sind. Das ist etwas, wo wir höllisch aufpassen müssen. Das haben wir natürlich dieser völlig wild gewordenen Finanzwirtschaft zu verdanken.
Das Blockupy-Bündnis ist sehr breit angelegt. Dazu gehören Anhänger einer reformierten sozialen Marktwirtschaft ebenso wie Linksradikale. Wo verorten Sie selbst sich selbst in dem Spektrum?
Ich bin der Meinung, dass wir jetzt versuchen müssen, in unserer Empörung unsere ganze Vernunft zusammenzunehmen und durch die Vernetzung von verschiedenen Gedanken und Ideen an einem neuen System zu arbeiten. Ich glaube, das geht nur in der Gemeinschaft. Und so etwas wie die Occupy-Bewegung ist ein für mich sehr angenehm anarchistischer Versuch, verschiedene Gruppen und Denkmuster zusammenzubringen. Wir sind am Anfang. Wir merken, dass es so nicht mehr geht, dass der Kapitalismus am Ende ist. Also brauchen wir etwas Neues. Und an diesem Neuen müssen wir gemeinsam arbeiten.
Macht man es sich zu leicht, wenn man, wie viele bei Occupy, die Schuld an der Misere dem 1% zuschiebt und so tut, als wäre man nicht selbst in das System eingebunden?
Aber dieses 1% hat eine unglaubliche Macht. Mein Problem ist nicht, dass jemand einen Swimmingpool, eine Villa und 3 Autos hat. Aber ab einer bestimmten Summe Geldes, die ein Mensch oder ein Konzern zur Verfügung hat, entsteht ein Machtverhältnis, das nicht mehr zu tragen ist. Insofern ist dieses 1% schon gefährlich und da kann man auch eine konkrete Schuldzuweisung treffen. Noch niemand hat es gewagt, die Toten der neoliberalen Ideologie aufzuzählen. Darin sind Unmengen von Menschen gestorben, an Hunger und vor Elendung.
Ja, Sascha, keiner von uns ist frei. Das spürt man momentan ganz besonders, wenn man in Frankfurt sich aufhält oder lebt oder gezwungen ist, hier zu arbeiten. Heute wurden ja auch einige Blockaden angekündigt. Man wollte das Bankenviertel lahmlegen, so hatten das die Protestierer versprochen. Ich habe gehört, also jetzt auch heute Morgen um 11 Uhr gab es noch die Meldung im Deutschlandfunk, dass Aktionen stattfinden in der Stadt, obwohl das Bundesverfassungsgericht die Aktionen verboten hat. Kann man den Eindruck haben, dass jetzt versucht wird, ein bisschen deeskalierend zu wirken seitens der Polizei, oder sind die Repressalien nach wie vor sehr stark?
Die Polizei hält sich sicherlich stark zurück, wenn sie vor einer größeren Menge Menschen stehen, vor allem wenn auch die Presse da ist. Die können sich hier keinen Fehler leisten, das ist ganz klar. Aber im Kleinen findet massive Repression statt, überall Straßensperren, ich hatte es ja vorher schon angedeutet. Auch werden Maßnahmen ergriffen, die so eigentlich auch gerichtlich verboten sind. Zum Beispiel Kesselungen und mehrere Stunden Leute festzusetzen auf der Straße. Und das ist heute allein 4-mal passiert bis jetzt. Es finden dezentrale Aktionen statt. Es sind weit über 1000 Menschen hier in der Stadt verteilt. Und die versuchen natürlich friedlich ihr Grundrecht geltend zu machen.
Ja, ich habe Besuch aus Osteuropa, wollte ganz stolz meine Stadt zeigen. Ja, ich konnte mich bewegen, komischerweise, ich weiß auch nicht, aber mein Besucher hatte einen grünen olivfarbenen Parker an und wurde deswegen wohl festgehalten. Er kam also nicht durch die Sperre. Ich habe den Polizisten vorhin nicht gefragt, liegt es denn jetzt am Äußeren? Und da sagte er mir, ja, man hätte doch den Auftrag, sondern zu gucken, wie die Leute denn gekleidet sind, und alle, die dann so aussehen, als ob, wie auch immer, Pünktchen, Pünktchen, die dürften dann also nicht weiterlaufen. Sehr merkwürdig. Ich habe ihn dann gefragt, ob es der offizielle Auftrag oder die offizielle Antwort seiner Firma ist. Und hat er dann ausgewichen und hat gesagt, nee, das kann er jetzt so wiederum nicht sagen. Also man kann hier den Eindruck haben, oder es ist wirklich bewiesen ja auch schon, mir ist es ja passiert, dass hier einfach nach Optik entschieden wird. Mhm. Wer darf wohin laufen, und das erinnert mich an ganz, ganz schlimme Zeiten.
Ja, auf jeden Fall. Also nicht schön.
Ja. Sascha, du bist auch Mitglied bei Radio 99%, aktives Mitglied. Ihr sendet auch schon sehr lange Livestream übers Internet. Magst du ein bisschen davon erzählen?
Ja, das ist ein kleines Projekt, das entstanden ist von meinem Kollegen Michael. Der kam Anfang November ins Camp mit einem MD-Rekorder und einem Mikrofon und hat hat Interviews gemacht und hat angefangen und hat dann Mitstreiterinnen gesucht. Und ich fand das von Anfang an sehr spannend und habe dann mich da ein bisschen mit eingeklinkt. Und mittlerweile haben wir weit über 60 Stunden Audiomaterial auf unserer Homepage, machen immer wieder Livestreams, sind nach Berlin gefahren zur Biennale, machen da Livestreams, machen Interviews, haben uns gestern auch in die Demo gewagt, waren bei der Campräumung dabei, haben da 4 Stunden lang von der Straße aus unser mobiles Studio aufgebaut. Es macht schon viel Spaß.
Ja, das glaube ich. Da bin ich ein bisschen eifersüchtig drauf, denn wir wurden ja auch schon öfters gebeten, live aus dem Camp zu senden, und das war immer das Problem, die ganze Technik vor Ort zu bringen. Und ihr habt sozusagen die ganze Technik so schnell auf einem Rollcontainer untergebracht, dass ihr sehr flexibel an verschiedene Orte kommen könnt.
Ja, einen Rollcontainer haben wir leider noch nicht. Wenn da jemand spenden möchte, gerne. Wir tragen alles einzeln rum und stöpseln ein und versuchen das immer wieder zu optimieren, dass wir möglichst leicht unterwegs sind.
Und wie kann man euch hören? Wie kann man euch erreichen?
Normalerweise findet man uns am besten auf unserer Homepage www.r99p.de für Radio 99%. Und dort findet man alle unsere Sendungen, alle Interviews, auch von den Podiumsdiskussionen zum Anhören über Streams, beziehungsweise dann auch immer die angekündigt unsere Livestreams, die man dann mit jedem gängigen Medienplayer abspielen kann.
Mhm. Seid ihr heute auch wieder unterwegs?
Michael ist gerade eben live, beziehungsweise ist seit heute früh um 8 Uhr live gewesen, um die Sachen zu verfolgen. Er hat dann mit Aktivisten via Handy Interviews geführt, die gerade im Geschehen drin sind. Und ich bin jetzt nicht ganz sicher, aber ich gehe davon aus, dass man ihn auch immer noch live hören kann.
Ja, auch vielleicht von hier aus schöne Grüße an den Kollegen Michael. Ich kenne ihn auch schon vom Hessentagsradio, da haben wir uns kennengelernt, und ich schätze eure Arbeit sehr hoch ein, und fantastisch, dass ihr auch mit am Start seid.
Na, vielen Dank.
Ja. Ich möchte euch noch, um ein bisschen Überblick über die Geschehnisse in Frankfurt zu zeigen, wiederzugeben, einen Artikel aus der Süddeutschen Zeitung von heute vorlesen, der dann also auch bestätigt, dass wir hier nicht absoluten Unsinn erzählen, sondern Ich lese. Frankfurt vor der Flut. Trotz eines Verbots wollen linke Aktivisten an diesem Freitag das Bankviertel lahmlegen. Die Geldhäuser verbarrikadieren sich. Die Innenstadt gleicht einer Festung. So richtig losgehen soll es ja erst an diesem Freitag. Da wollen linke Aktivisten morgens um 6 Uhr das Frankfurter Bankenviertel blockieren. Fluten wollen sie es, was einige im Internet mit einer unmissverständlichen Fotomontage illustrieren. Vor der Frankfurter Skyline rennen Polizisten in voller Montur um ihr Leben, während von hinten eine riesige Flutwelle herangerauscht kommt und durch die Straßenschluchten schwappt. Ein grauer Tsunami. Aus Angst vor angeblich bis zu 2000 autonomen Krawallmachern hat die Stadt alle Aktionen von Blockupy Frankfurt verboten. Und die Gerichte bis hinauf zum Bundesverfassungsgericht gaben ihr Recht. Allein eine Großdemonstration am Samstag ist noch erlaubt. Doch viele Demonstranten reisen trotzdem an. Jetzt erst recht, sagt zum Beispiel die linke Politikerin Sarah Wagenknecht. Manche linke Aktivisten fragen sich allerdings, ob sie ihr Ziel schon längst erreicht haben. Frankfurt gleicht seit Mittwoch einer Hochsicherheitszone, einer gelähmten Stadt. Aus Angst vor Protestlern hat sie sich selbst lahmgelegt, so lauten hämische Kommentare im Netz. Im Zentrum sind weniger Menschen als sonst zu sehen. Mehrere S- und U-Bahnhöfe hat die Stadt schon mal vorsorglich geschlossen. Schließlich gelten auch die als mögliches Ziel der Blockade. Viele Geschäftsleute haben ihre Läden dicht gemacht und manche sogar verrammelt. Mit Holzplatten, wie man sie höchstens von Fernsehbildern aus Athen kennt. Die Universität ist genauso stillgelegt wie die Frankfurt School of Finance oder viele Kitas in der Innenstadt. Und dann sind da noch die Banken, das Ziel der Blockadeaktion. Die Commerzbank schließt ihre Wolkenkratzer komplett und ein weiteres Hochhaus in der Innenstadt gleich noch dazu. Alle Mitarbeiter, die in diesem Freitag überhaupt arbeiten, schickt sie zu anderen Standorten. Die Deutsche Bank ließ ihre Zwillingstürme mit Bauzäunen verbarrikadieren, sodass sie nun an eine ziemlich fortschrittliche Ritterburg erinnern. Und um die Europäische Zentralbank herum errichteten Polizisten gleich mehrere Ringe aus Absperrgittern. Etwa 5000 Beamte sind im Einsatz, täglich. Festung Frankfurt. Es gibt inzwischen viele in der Stadt, die diesen Aufwand übertrieben finden. Hier werden bürgerkriegsähnliche Szenarien raufbeschworen, schimpft ein Frankfurter Studentenvertreter. Er hält die Hysterie für ziemlich lächerlich. Am Frankfurter Römerberg und vor der Paulskirche versammelten sich am Donnerstag mehrere hundert Demonstranten und protestierten verbotenerweise gegen das Verbot der Aktionstage. Konstantin Wecker sang: Empört euch, und viele schwenkten das Grundgesetz. Was steht da noch in Artikel 8? Ach ja, das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit, dass es in Deutschland nicht erlaubt sein soll, gegen Sparpolitik und Finanzsystem zu protestieren, ist Ihnen ein Rätsel. Es wäre deutlich einfacher möglich, wollten die Frankfurter Behörden nicht Szenen wie die am 31. März verhindern. Damals zogen schon einmal tausende linke Aktivisten durchs Zentrum, damals endete alles im Chaos. Zerstörte Schaufenster, verstörte Passanten, 19 verletzte Polizisten. Die Lokalpresse war in Aufruhr und fragte, wie konnte es so weit kommen. Hätte es diese Eskalation nicht gegeben, die Behörden wären heute sicherlich entspannter. Nun aber hat die Polizei schon in den vergangenen Tagen mehr als 400 Aufenthaltsverbote für die gesamte Innenstadt an linke Aktivisten verschickt. Und am Donnerstag stoppte sie auf den Autobahnen rund um Frankfurt mehrere Busse aus Berlin und Hamburg, in denen sie gewaltbereite Autonome vermutete. Diesmal wollen sich die Behörden keine Blöße geben, und schon gar nicht der hessische Innenminister Boris Rhein, CDU, der gerade politisch mächtig unter Druck steht, seitdem er kürzlich in Frankfurt die Wahl zum Oberbürgermeister verloren hat. Begonnen hat der Großeinsatz am Mittwochmorgen, als der Einsatzleiter der Polizei ins Occupy-Zeltlager vor der Europäischen Zentralbank marschierte. Er sollte es aufräumen, er musste Platz schaffen für eine Sicherheitszone rund um die EZB. Dürfen wir uns unterhaken oder festketten? Fragte ein junger Aktivist mit durchstochener Unterlippe. Passiver Widerstand ist erlaubt, sagte der Polizist. Alles klar, Dankeschön, entgegnete der Protestler. Bitteschön, sagte der Beamte. Der Protest in Frankfurt, er beginnt durchaus entspannt. Nur einen kurzen Moment der Panik gibt es, als die vielen Kameraleute plötzlich rennen und sich in Sicherheit bringen. Der Angriff kommt aus einer mit Farbe gefüllten Planschbecken. Ein Aktivist füllt Eimer um Eimer und schleudert sie in die Menge. Ein gewaltiger Farbregen geht nieder vor der EZB. Und als er vorbei ist, sehen viele Polizisten aus wie moderne Kunstwerke. Bald darauf ist das Camp geräumt. Ob an diesem Freitag wieder nur Farbe fliegt? Zumindest die Gruppe Interventionistische Linke gibt nicht auf. Ein Sprecher sagt, wir rechnen damit, dass viele Menschen empört die Zugänge zu Banken blockieren werden. Das ist also der Artikel aus der Süddeutschen Zeitung von heute. Ja, Sascha, möchtest du dazu was sagen? Hast du noch irgendwelche Augenzeugenberichte, die du vielleicht auch jetzt noch sagen kannst im Laufe unserer Sendung?
Ich finde, der Artikel gibt ein sehr schönes Bild über die Situation hier. Also ich brauche da momentan nichts so großartig hinzufügen. Was ich auf jeden Fall nochmal anmerken möchte, ist, auch zum Beispiel mit den Reisebussen, die hier nach Frankfurt kommen sollten. Gestern habe ich Nachricht bekommen aus einem der Reisebusse, die wurden per Polizeieskorte von der Autobahn abgefahren, dann in ein Sicherheitsgebiet, in ein eingezäuntes Sicherheitsgebiet gebracht. Dort wurden alle Menschen, die da in dem Bus waren, inklusive eines Pressefahrzeugs, was hinten dran war, mit gültigen Presseausweisen, wurden abfotografiert, alle sämtliche Personalien aufgenommen, alle Taschen durchsucht bis zur letzten Unterhose, alle Menschen durchsucht und mehrere Stunden festgehalten. Und genau das Gleiche ist eben auch der Presse passiert, die da im Einsatz hinter dem Bus war. Also,
und hat man die Leute dann weiterreisen lassen, nachdem man nichts gefunden hat offensichtlich?
Nein, so wie ich das mitbekommen habe, ist die Begründung der Polizei, sobald man davon ausgehen könnte, dass eventuell jemand etwas Böses machen würde, haben sie das Recht, diese Menschen, solange die Veranstaltung hier in Frankfurt stattfindet, festzuhalten oder eben sie zurückzuschicken. Einige Busse wurden gestern und vorgestern schon wieder umgedreht mit der Polizei und zum Teil sogar in Polizeibegleitung wieder in ihren Ursprungs- oder Abfahrtort zurückgebracht.
Ja, wir spielen noch mal ein bisschen Musik und dann haben wir noch ein paar Minuten, uns vielleicht mit heute und morgen oder mit weiteren Abläufen zu beschäftigen. Hier ist erstmal Peter Licht für euch und Räume räumen. Ja, ein Blick in die Ferne, zum Beispiel nach Griechenland, zeigt natürlich, dass Europa so ziemlich auf nicht mehr wirklich gut funktioniert. Es gibt einen Kommentar ebenfalls aus der Süddeutschen Zeitung, der sich ja auch damit beschäftigt, dass Griechenland vor noch, ich glaube einer Woche ist es her, versucht hat, sie haben gewählt, aber Europa ist nicht einverstanden, wie sie gewählt haben, deswegen muss die Wahl wiederholt werden. Und die Presse aus der Wiener Standard schreibt dazu, jetzt kommt eine mühsame politische Neuordnung, Neuwahlen, sowie die Verfassung, das nach einer gescheiterten Regierungsbildung vorsieht. Na und? Belgien brauchte 534 Tage zur Regierungsbildung. Die Griechen brauchen dafür jetzt vor allem eines, Zeit und Unterstützung. Es wäre fatal, sie jetzt wegzustoßen, nur weil manchen in Europa das Wahlergebnis nicht passt. In Perioden historischer Umbrüche muss man Partnervölker helfen. Diesen Grundsatz der Solidarität aufzugeben, würde wohl das Ende der Union einleiten. So schreibt also der Wiener Standard. Zwischenzeitlich gibt es auch neue Zahlen. Die Arbeitslosigkeit in Griechenland ist angestiegen auf 25%. Ein Blick nach Spanien zeigt auch, dass wieder erheblich höhere Zinsen gezahlt werden müssen für Staatsanleihen. Die liegen momentan bei 6,5%. Viele Länder der EU befinden sich in der Rezession, auch Spanien weiter. Arbeitslosigkeit wird wachsen. Es gibt immer noch keine Rezepte. Sascha, was denkst du? Was müsste noch passieren, damit wir Menschen wieder ruhiger leben und schlafen können?
Zu vieles, um es in wenigen Minuten zusammenzufassen. Zunächst einmal müssen wir zusammenfinden, diese Hassschür, wie sie hier auch teilweise in bestimmter Presse in Deutschland gefahren wurde, gegen zum Beispiel die Griechen, die faulen Griechen, da darf man nicht drauf reinfallen. Wie es auch in dem Artikel stand, die Solidarität muss groß sein und sie muss da sein. Das sind alles Menschen, egal ob sie hier in Deutschland wohnen oder woanders. Wir versuchen das, ich versuche das seit vielen Jahren, ich versuche es aktiv seit vielen Jahren und ich versuche es auch aktiv in der Öffentlichkeit seit vielen Monaten, Solidarität und friedliches Beisammenleben zu zeigen. Und ich glaube, dass wenn wir auf einer wirklich menschlichen Ebene zusammenfinden und uns unterhalten und austauschen können, so wie es Herr Wecker auch gesagt hat, dann können wir was Gutes erschaffen und das muss das primäre Ziel sein.
Das wird auch weiterhin die Aufgabe sein, im Occupy Camp praktisch Boden, Raum und Fläche zu geben für heiße Diskussionen.
Ja, auf jeden Fall. Ja,
die es auch immer wieder gab. Und es gibt natürlich viele, viele verschiedene Meinungen, nicht nur im Camp, sondern wahrscheinlich in der gesamten Gesellschaft. Und es ist schade, dass diese Meinungen mittlerweile unterdrückt werden.
Ja, auf jeden Fall. Sehe ich genauso.
Ich finde es auch ein bisschen schade insgesamt, so einen kleinen Rückblick auf das letzte halbe Jahr, dass sich die Presse, die natürlich oftmals am Start war und sich sehr gerne auf Bilder konzentriert hat, inhaltlich sich wenig damit beschäftigt hat, wenig mit den Vorgaben einer rigiden Sparpolitik seitens der EU. Es wurde zwar pauschal kritisiert, aber man hat sich wirklich nie den Zahlen gewidmet und den Auswirkungen, die Zahlen auf die Menschen in den betroffenen Ländern haben. Und mittlerweile verstärkt sich ja das ganze Prinzip und man weiß immer noch nicht, wie es weitergeht.
Also wir haben der FAZ mal eine schöne Vorlage geleistet. Wir haben denen mal Zahlen präsentiert. Also in unserer EOZB-Aktion, die wir auch vom Camp aus machen, haben wir mal ein Pamphlet gemacht über 15 Seiten. Harte Fakten. Und es fand die FAZ wohl so gut, dass sie einen Leitartikel im Wirtschaftsbereich darüber geschrieben haben. Also da ist schon Austausch. Man muss es eventuell einfach nur ein bisschen vorlegen.
Ja. Es gibt ja morgen noch einen weiteren Tag. Morgen ist eine genehmigte Protestaktion in Frankfurt zu erwarten. Weißt du da Näheres dazu?
Ja, also die Demonstration morgen, die am Basler Platz stattfinden soll, beziehungsweise starten soll, mittags um 12, ist wohl genehmigt worden. Allerdings wird in den letzten Stunden so viel hin und her geschoben, dass ich gar nicht so genau sagen kann, wie das dann morgen abläuft. Am besten, da guckt man dann einfach selber nach, am besten auch auf der Homepage des Bündnisses direkt, www.blockupy-frankfurt.org. Da kriegt man dann die ganzen Updates. Da gibt es auch eine Infotelefonnummer, die man anwählen kann. Und da bekommt man noch aktuellere Informationen zu allen Aktionen, die hier stattfinden.
Ja, Mensch, die Sendezeit ist schon wieder rum. Wir haben nur noch eine Minute. Und ich weiß, meine Fragen waren manchmal Horror, weil so schnell kann man nicht antworten auf so ein großes, komplexes Prinzip wie den Euro und die ganze Krise. Sascha, vielen Dank fürs Kommen. Viel Erfolg weiterhin für euer Handeln und Tun. Und ja, mir bleibt nicht mehr viel übrig. Ich kann mich auch noch verabschieden. Nächste Woche am Freitag sitzt dann für Occupy Frankfurt Sendersendung wieder die Dada hier, die momentan gerade im Süden von Europa verweilt. Die kommt dann auch ganz frisch gestärkt hier wieder ans Mikrofon. Für die Playlist guckt einfach ins Internet www.virusmusik.de. Bleibt Radio X treu. Und ja, die nachfolgende Sendung, da werden wir sehen, was da jetzt gleich kommt. Auf alle Fälle gute Musik, so viel steht fest. Am Mikrofon war der Ben von Virusmusik und der Sascha und wir sagen Tschüss.
Ciao.
Hier ist Radio 99%. Wir grüßen euch. Wir sind nach wie vor für euch da und sammeln Informationen für euch. Wir melden uns nachher nochmal wieder. In ungefähr einer Stunde werden wir nochmal uns konkret melden und dann auch mit Aktivisten aus Frankfurt gesprochen haben. Bis dahin spielen wir noch ein bisschen Musik. Wir grüßen euch. Bis dann. Ciao.